Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns die Gedanken auf dich konzentrieren lässt. Dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Und dass wir es zulassen, dass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Amen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich sehe jetzt auch Gesichter, die mir nicht so bekannt sind. Von daher stelle ich mich trotzdem ganz kurz vor. Ich bin der Manfred Dreher, komme aus der Baptistengemeinde Friedrichshafen und bin eigentlich hier kein Unbekannter. Ich komme also öfters mal zu predigen auch hierher. Immer wenn mich der Josef anruft und fragt, willst du nicht wieder mal bei uns predigen? Da geht so einen Monat vorher, bevor der Predigttermin ansteht, in meinem Kopf herum und auch das Gebet, Herr, leg mir doch die richtigen Worte in den Mund und zeig mir, worüber ich reden soll. Und bei der Frage, was für einen Text heute Morgen dran ist, bin ich auf einen Text gestoßen, der mich dann nicht mehr losgelassen hat. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Keiner von uns weiß, wir haben uns gerade vorher unterhalten, keiner von uns weiß, wie wir Weihnachten feiern werden, in unseren Familien, in der Gemeinde. Wir sind gespannt, wie es werden wird. Aber ich bin sehr froh, dass die Botschaft von Weihnachten auch dann gilt, selbst wenn wir in der Gemeinde vielleicht den Weihnachtsfestgottesdienst nicht so feiern können, wie wir es gerne möchten. Aber die Wahrheiten von Weihnachten, die bleiben nach wie vor bestehen. Das Thema der Predigt heute Morgen ist jetzt nun kein Weihnachtsthema. Es greift aber ein Thema auf, das an Weihnachten einen sehr großen Stellenwert hat. Das Thema Erlösung. Ich lege dem Text aus Epheser 1, die Verse 3 bis 23 aus der Übersetzung von Martin Luther von 2017 dieser Predigt zugrunde. Ein etwas längerer Text, aber ich denke trotzdem, dass es ganz gut ist, wenn wir den Text auch dann in Gänze lesen. Aber davor noch ein paar Hintergrundinformationen. Paulus schrieb den Epheserbrief, als er in Gefangenschaft in Rom war, vermutlich so um das Jahr 60 nach Christus. Ephesus war damals eine sehr bedeutende Welt- und Hafenstadt. Paulus schickte den Sklaven Onesimus zusammen mit Tychikus zu Philemon nach Kolossea. Unterwegs hielten sie offenbar auch in Ephesus an, der Heimat von Tychikus, und überbrachten diesen Brief des Apostels. Wir können also sagen, dass der Epheserbrief kein Brief war, wo eine bestimmte Problematik im Vordergrund war oder der Grund des Schreibens war, sondern ein Gelegenheitsbrief. Damit ist gemeint, dass Paulus jetzt nicht irgendein tiefes Problem in der Gemeinde Ephesus anspricht, sondern dass es ihm wichtig ist, dieser Gemeinde, die er auch vorher begleitet hat, einfach noch was Wichtiges mitzugeben. Paulus war auf seiner dritten Missionsreise 3 Jahre lang in Ephesus gewesen. Und es ging ihm darum, dass er dort die Gemeinde gegründet und aufgebaut hat. Und nun möchte er mit diesem Brief die Gelegenheit wahrnehmen, der Gemeinde den Reichtum und die Einheit der Gemeinde als Leib Christi zu beschreiben und einfach neu zu fordern, das Bewusstsein dafür neu zu fordern. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Christen diesen Reichtum immer mehr erkennen und auch dementsprechend leben. In den ersten 3 Kapiteln von dem Epheserbrief geht es um die grundlegenden Ratschlüsse Gottes für die Gemeinde und mit der Gemeinde. Paulus zeigt den Gläubigen den Reichtum an Gnade und Segnungen, die Gott für seine geliebten Kinder bereithält. Schauen wir uns das erste Kapitel von dem Epheserbrief näher an. Ich möchte dieses Kapitel durch drei Wahrheiten betrachten. Erstens, der Segen der Erlösung in Christus. Hier geht es um die Verse 3 bis 12. Zweitens, die Sicherheit der Erlösung in Christus. Hier geht es um die Verse 13 bis 14. Und drittens, das Wachstum in der Erkenntnis der Erlösung Christi. Verse 15 bis 23. Ich lese Epheser 1, die Verse 3 bis 23. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen im Himmel durch Christus. Ich muss das andersrum halten, dann geht es mit dem Mikrofon vielleicht besser. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welche ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, auf das wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reichlich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Kommen wir zur ersten Wahrheit. Der Segen der Erlösung in Christus. Die Verse 3 bis 12. Die Betonung in diesem Abschnitt liegt auf Christus. In Christus, in ihm, in welchem, können wir immer wieder lesen in diesem Abschnitt. Verse 3 bis 12. Fast in jedem Vers erscheint solch ein Ausdruck. Damit macht Paulus schon gleich am Anfang dieses Briefes dar, dass es ihm um den Zugang zur Fülle Gottes und dem ganzen Reichtum seines Segens geht, die wir nur in Christus haben. In Jesus Christus kann uns dieser Reichtum auch nicht mehr genommen werden. Sind wir in Christus, dann sind wir gesegnet und leben im Segen Gottes. Ist uns das noch bewusst? Sind wir in Christus, dann leben wir im Segen Gottes. Unter dem Segen Gottes leben heißt Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen. Es ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an den Menschen. Eine Definition aus der Zeit meiner Bibelschule, die mich auch bis heute noch begleitet, von Segen war, sich in den Wirkungs- und Machtbereich Gottes stellen. Und jemanden segnen, drückt genau diesen Wunsch und die Bitte aus, diesen Menschen in diesen Machtbereich Gottes hineinzustellen. Das Gegenteil von Segen ist der Fluch. Und darum gilt, wer nicht in Christus ist, der lebt unter dem Fluch Gottes. Aber was bedeutet es, in Christus sein? Die Bibel zeigt uns, dass in Gott allein das wahre Leben mit allen Segnungen vorhanden ist. Dieses Leben empfangen wir oder erleben wir nur in der Gemeinschaft mit Gott. Außerhalb dieser Gemeinschaft mit Gott herrscht der geistliche Tod, wie es gleich im Anschluss an unseren Text, Epheser 2, die Verse 1 bis 3 beschrieben wird. Unsere Sünde, unser Leben in der Selbstbestimmung, wenn wir selber entscheiden, letztlich was Sache ist, unser Leben in der Selbstbestimmung zerstört diese Gemeinschaft mit Gott. Seit dem Sündenfall leben alle Menschen von Natur aus unter der Macht der Sünde und sind deshalb auch unter dem Fluch Gottes. Aber Gott hat das schon gesehen, bevor er die Welt schuf. Und darum hat seine Liebe zu uns einen Weg gesucht, diesen gefallenen Menschen wieder in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzubringen. Und dieser Weg der Liebe, den er gesucht hat, ging über Jesus Christus, der ans Kreuz gehen musste, damit er für unsere Schuld am Kreuz alles bezahlt hat und wir dadurch wieder in diese Gemeinschaft zu Gott zurückkommen können. Durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz können wir wieder neu das Heil Gottes erleben und sind nicht mehr unter dem Fluch Gottes. Jesus ist wie der himmlische Vater ewig und damit göttlich, aber er ist Mensch geworden, um als Mensch den Fluch und das Gericht Gottes über die Sünde auf sich zu nehmen. Für uns. Obwohl Jesus nie gesündigt hat, nahm er Gottes Gericht für die Sünde auf sich, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Deshalb gibt es nur eine einzige Möglichkeit für den Menschen, Gottes Heil zu erleben. Das ist, wenn wir diese Erlösungstat Jesu für uns in Anspruch nehmen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Denn durch ihn allein erlangen wir die Vergebung und Befreiung von den Sünden, da er sein Leben dafür hingegeben hat. Wer durch Jesus Christus Vergebung erlangt und Jesus in sein Leben aufnimmt, der lebt nicht mehr unter dem Gerichtszorn Gottes. Er ist befreit davon. Gott verurteilt ihn nicht mehr, weil die Sünde vergeben und weggenommen ist. Paulus erwähnt in unserem Abschnitt verschiedene Segnungen, die wir in der Gemeinschaft mit Jesus erleben. Aber beachten wir, diese Segnungen sind kein Verdienst, ist nicht etwas, was uns zusteht, sondern wir empfangen sie als Geschenk, unverdient. Das Entscheidende ist also, ob wir in Christus leben oder nicht. Das heißt, ob Jesus in unser Leben gekommen ist und die Quelle des Lebens für uns geworden ist. Wenn wir unter der Vergebung und dem Schutz durch Jesus leben, kann uns auch niemand mehr einen Fluch auferlegen. Wir sind Gesegnete Gottes und niemand kann uns diesen Segen nehmen. Niemand. Dieser Segen beinhaltet nach unserem Abschnitt folgende Aspekte. Vers 3. Wir sind mit allem geistlichen Segen gesegnet worden. Wenn Paulus hier vom geistlichen Segen im Himmel spricht, so betont er damit, dass die Fülle des göttlichen Heils vom Himmel her für uns durch Jesus Christus für uns zugänglich geworden ist. Natürlich bedeutet das nicht, dass es uns als Christen immer gut geht, dass wir keine Probleme mehr haben, dass wir uns immer gut fühlen und erfolgreich sind. Aber wir erleben schon jetzt ein Stück weit die zukünftige Herrlichkeit Gottes hier in unserem Leben, heute, jeder ganz aktuell. Vers 4. In Jesus hat er uns erwählt. Wir sind nicht durch einen Wink des Schicksals zu Kindern Gottes geworden, sondern weil Gott uns erwählt hat, ausgesucht hat. Gott hat dich ausgesucht, um sein Kind zu werden. Wir sind durch Jesus Christus, Vers 5, wir sind durch Jesus Christus geliebte Kinder Gottes. Dieser Vers allein wäre schon eine ganze Predigt wert. Was es bedeutet, Kind zu sein, Gottes Kind zu sein, Gottes geliebtes Kind zu sein, das können wir nur ganz, ganz weit erahnen, was das alles für eine Fülle in sich bedeutet. Es ist das Allerbeste, was einem Menschen geschehen kann. Vers 7. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Erlösung bedeutet, unsere Sünden sind gesühnt, getilgt, weggenommen. Wir sind von der Macht der Sünde befreit worden. Die Sünde darf unser Leben nicht mehr beherrschen. Die Sünde hat ihre Macht verloren. Leben wir auch dementsprechend? Oder gilt für uns das Prinzip der billigen Gnade, wie sie Bonhoeffer sehr deutlich mal beschrieben hat? Ich kann ja tun und lassen und sündigen, wie ich will. Christus hat ja schon alles für mich vergeben. Nein. Wenn wir von der Macht der Sünde befreit sind, wird sich das auch in unserem Leben zeigen. Und die Menschen um uns herum werden dies merken, werden dies erkennen. Wenn wir von der Macht der Sünde befreit sind, ist es uns ein Anliegen, nicht mehr unter der Sünde zu leben und nicht mehr die Dinge zu tun, die uns von Gott entfernen. Aber die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Vers 6 und Vers 12. Das Ziel ist, das Lob seiner Herrlichkeit zu sein. Indem Jesus immer mehr die Quelle unseres Lebens wird, wodurch wir die Sünde besiegen und Gottes Heil empfangen und weitergeben können, verherrlichen wir Gott in unserem Leben. Mein Leben soll ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes sein, was durch Christus in mir möglich ist. Sehen das die Menschen um mich herum? In meinem Leben? Dass ich ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes bin? Dafür muss ich nichts Besonderes tun. Wenn Christus der Herr meines und unseres Lebens wird, dann werden die Menschen um uns herum dies durch unser Reden und durch unser Handeln erkennen. Vers 11. Durch Jesus Christus sind wir als Erben eingesetzt worden. Unser Erbteil ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Weil Jesus für uns gestorben ist,
ist der Sohn Gottes der Erbe aller Dinge. Und weil wir durch ihn Kinder Gottes geworden sind, sind wir seine Miterben. Wir können uns nun fragen, wer garantiert mir dieses Erbteil? Kann mir dieses Erbteil wieder jemanden wegnehmen? Diese Frage beantwortet Paulus in den nächsten zwei Versen, Verse 13 bis 14. Zweitens, die Sicherheit der Erlösung in Christus, Verse 13 bis 14. Paulus spricht an dieser Stelle von dem Heiligen Geist aufgrund der Erlösung in Jesus Christus in unserem Leben. Und stellt sich die Frage, was der Heilige Geist ist und was er bewirkt. Der Heilige Geist ist wie Jesus Christus eine göttliche Person. Seine Aufgabe ist es, das Heil in Jesus Christus uns zugänglich zu machen, durch die Wiedergeburt und durch die Heiligung. Er vertritt Jesus in unserem Leben und weist auf Jesus hin. Durch ihn werden wir aufgrund dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, wiedergeboren und in den Leib Jesu der Gemeinde hineingefügt. Der Heilige Geist bringt auch unsere Gebete vor den Vater. Er ist unser Anwalt, der Paraklet, der Vertreter vor Gott. Und das ist ein toller Vers, der mit unaussprechlichen Seufzen uns vor Gott vertritt. Römer 8, Vers 26 und 27. Und wenn ich heute die Macht hätte, euch eine Hausaufgabe zu geben, würde ich euch bitten, lest diesen Römerbrief, Kapitel 8, gerade die Verse 20 bis weiß ich was. Und erlebt mal, was der Heilige Geist in euch bewirkt. Ich kann euch sagen, es hat mein Glaubensleben verändert. Der Heilige Geist ist als ein Geschenk Gottes an uns, der in unser Leben kommt, wenn wir durch den Glauben Jesu Gottes Kinder werden. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht Gottes Kinder werden, Kinder Gottes werden, weil wir ohne den Geist Gottes nichts von Gott vernehmen. Der Heilige Geist macht uns deutlich, führt uns in die Erkenntnisse über alles, was Gott ist und was er bewirkt. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen über Gott und über das, was Gott getan hat und in uns wirkt. Ohne den Geist Gottes könnten wir nichts von Gott erfahren. Paulus erwähnt nun zwei Tatsachen, die der Heilige Geist für uns als Christen ist, nämlich Sicherheit und Angeld. Wenn er sagt, auch ihr, so meint er damit, auch ihr Heidenchristen, die ihr einst nicht zum Gottesvolk gehört habt, habt den Heiligen Geist empfangen als Siegel der Errettung in Christus. Gott gibt seinen Geist jeder Person, die die Erlösung durch Jesus Christus im Glauben annimmt. Damit ist auch klar, dass die Versiegelung mit dem Heiligen Geist kein Sonderrecht bestimmter Personen ist oder auserwählter Personen, sondern eine Tatsache für alle, die an Jesus Christus glauben und dadurch wiedergeborene Christen geworden sind. Doch was ist damit gemeint mit der Versiegelung? Ein Ehebund wird zum Beispiel mit einem Ring versiegelt. Versiegeln bedeutet so viel wie als Eigentum sichern. Mit einem Siegel wird zum Beispiel bei einem Gegenstand, wenn der aufgedrückt wird, unmittelbar und für jeden sichtbar gekennzeichnet, dieser Gegenstand gehört demjenigen, dem das Siegel gehört. Und die Unversehrtheit des Siegels ist der Beweis dafür, dass sich niemand an diesem Eigentum zu schaffen gemacht hat. Gott hat sozusagen ein Siegel aufgedrückt und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und damit wird sichtbar, dass wir Gottes Eigentum sind. Dieses Siegel ist der Heilige Geist. Er befähigte uns, nicht nur Kinder Gottes zu werden, sondern auch Kinder Gottes zu bleiben. Weil er uns immer wieder neu die Dinge ins Gedächtnis ruft, die Gott uns sagen möchte. Er befähigt uns auch so zu leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu erfüllen. Die Aufgabe des Versiegelns ist aber auch zum Beispiel, so eine Oberfläche zu versiegeln und zum Beispiel davor zu schützen, dass Wasser oder Öl eindringt. Wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, heißt das, dass dieser Heilige Geist uns auch vor dem Eindringen der Welt, Anführungszeichen, versiegelt in Form von Sünde, falscher Lehre und vielen anderen Dingen, falsche Erkenntnisse. Wir sind versiegelt mit dem Geist, der uns schützt davor, dass eben diese Welt uns sich nicht mehr bei uns eindringen darf. Der Heilige Geist ist uns aber auch Angeld unseres Erbteils geworden. Angeld heißt so viel wie Vorausbezahlung. Ich bekomme schon einen Teil vorher. Es genügte Gott offenbar nicht, uns nur ein zukünftiges Erbteil zu verheißen. Durch den Heiligen Geist erleben wir schon jetzt ein Stück weit dieses zukünftige Heil heute praktisch in unserem Leben. Wir sind schon jetzt Gottes Eigentum, aber gleichzeitig ist der Geist Gottes in uns die Garantie dafür, dass in Zukunft bei der Erlösung des Leibs unser Leib von der Vergänglichkeit und damit von allem Leid befreit werden wird. Das ist eine Zusage, die wir haben. Und das macht uns der Geist Gottes immer wieder deutlich, dass wir das volle Heil genießen dürfen, weil wir Eigentum Gottes geworden sind. Als Christen leben wir also in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Wir sind schon jetzt innerlich von der Macht der Sünde befreit, aus der Sünde gerettet worden und Gottes Eigentum geworden. Durch den Heiligen Geist erleben wir aber schon jetzt Teil des zukünftigen Heiles, aber die ganze Fülle werden wir erst dann erleben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir werden Gott in Zukunft vollkommen verherrlichen, aber wir sind schon jetzt aufgerufen, ihn zu verherrlichen, indem wir einfach so leben, wie er es von uns möchte. Wir als Christen dürfen durch den Heiligen Geist schon jetzt Gottes Heil erleben und müssen nicht nur klagen und jammern über das, was wir nicht erreichen können. Wir müssen gegenüber der Sünde nicht ständig Niederlagen erleben, sondern können durch den Heiligen Geist ein Überwinderleben führen. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Aber wir sollen auch in der Erkenntnis dessen, was Christus in uns getan hat und tun will, wachsen, damit wir den verheißenen Segen immer mehr erleben können. Und das ist der dritte Punkt in dieser Predigt. Das Wachstum in der Erkenntnis der Erlösung in Christus. Hier geht es um die Verse 15 bis 23. Paulus gibt sich nicht damit zufrieden, dass die Christen in Ephesus im Glauben und in der Liebe leben. Er weiß, dass sie noch in der Erkenntnis der Erlösung durch Christus wachsen können. Und das ist auch sein ständiges Gebet, dass er darum betet, dass die Gemeinde, dass die einzelnen Menschen in der Gemeinde im Glauben und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Paulus weiß, dass die Gemeinde Jesu noch ein größeres Zeugnis für die veränderte Kraft Gottes in der Welt sein kann. Und er betet darum, dass das die Gemeinde immer mehr wird. Die Voraussetzung ist, dass die Gemeinde in der Erkenntnis des Wortes Gottes und in der Erkenntnis über die Erlösung durch Christus wächst. Paulus spricht von der Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat und nun in den Gläubigen wirksam wird. Damit ist die Gemeinde ein starkes Zeugnis von der verändernden Kraft durch die Erlösung Jesu Christi in dieser Welt, in diesem Ort Überlingen, an eurem Arbeitsplatz. Und jeder einzelne Gläubige in der Gemeinde ist ein ebenso starkes Zeugnis. Vor vielen, vielen Jahren prägte mich ein Satz eines österreichischen Pfarrers, der mich bis heute noch begleitet. Er sagte: Die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit liest, sind wir Christen. Jeder einzelne von uns ist ein Zeugnis für Gott und ein Wegweiser für Christus. Bleibt die Frage: Sind wir Wegweiser auf Christus oder sind wir Wegweiser? Nach Epheser 2, Vers 2, also direkt am Anschluss unseres Textes, steht da: Der Mächtige, der in der Luft herrscht, das ist Satan. Nach Epheser 2, Vers 2 ist der Mächtige, der in der Luft herrscht, Satan, in den Söhnen des Ungehorsams wirksam. Doch Jesus hat die Macht, die bösen Mächte besiegt. So muss die Gemeinde Jesu auch nicht mehr mit den Werken der Finsternis leben. Kann man nachlesen in Römer 3, 13, Vers 12. Sondern kann durch ihr verändertes Leben den Sieg Jesu über alle böse Macht bezeugen. Doch warum ist dann so wenig sichtbar von dieser veränderten Kraft Gottes, von den Gemeinden in unserer Welt? Wie können wir Gottes Kraft erfahren? Paulus gibt uns die Antwort. Durch die genaue Erkenntnis Gottes oder die größere Erkenntnis Gottes. Gott erkennen bedeutet nach der Bibel, dass wir Gottes Wesen und Gottes Willen durch das Erforschen seines Wortes immer besser erkennen und in Jesus Christus mit ihm Gemeinschaft haben können. Das bedeutet mit anderen Worten: Unser tiefstes Anliegen muss es sein, Gottes Wort immer tiefer zu erkennen. Je besser unser Verstand Gottes Wort begreift, wozu der Heilige Geist uns befähigt, denn ohne ihn können wir nichts von Gott erkennen. Und je tiefer uns diese Erkenntnis in die lebendige Gemeinschaft mit Jesus führt, umso mehr schaffen wir es, Gott durch unser verherrlichtes Leben zu verändern. Paulus schreibt im letzten Vers unseres Abschnittes, in Vers 23, dass die Gemeinde Jesu der Leib Christi ist, durch den Gott in der Welt seine Gegenwart bezeugen will. Die Kraft der Auferstehung Jesu durch die Gemeinde soll durch die Gemeinde sichtbar werden. Wir sind als Gemeinde aufgefordert, das immer mehr anzustreben. Wenn wir das begriffen haben, werden wir alles daran setzen, Gottes Wort gründlich zu erforschen und zu einer tieferen Erkenntnis Gottes zu kommen. Das allein und die lebendige Beziehung zu Jesus wird uns festmachen in einer Welt, die uns immer wieder versucht, in verschiedenster Weise ins Schleudern zu bringen. Wir als Gemeinde Jesu sind der verlängerte Arm Gottes in der Welt, um sein Heil auszuleben, auszubreiten, um es den anderen Menschen zu bringen. Gott hat keine anderen Arme und Beine als die unseren, um in dieser Welt zu wirken und Gottes Gegenwart sichtbar zu machen. Ja, Gott konnte durch sein allmächtiges Handeln auch anders wirken. Aber er hat sich festgelegt, dass er dich und mich dazu gebrauchen möchte, an seinem Schöpfungshandeln in der Welt teilzuhaben. Er möchte dich und mich dazu gebrauchen, in dieser Welt zu handeln, dass die Menschen erkennen können an uns, wie Gott in der Welt wirkt. Jesus ist gekommen, Satans Werke zu zerstören. Und das geschieht jetzt durch die Gemeinde Jesu, durch dich und durch mich. Sind wir bereit, uns in dieser Weise von Gott gebrauchen zu lassen? Jesu kam, um uns zu zeigen, wie das geschehen kann. Paulus hat uns heute in seinem Brief an die Epheser wieder ganz neu daran erinnert, dass die Erlösung alleine in Christus liegt. Und dieser Segen der Erlösung ist ein Geschenk, das wir annehmen können oder auch nicht. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, werden wir zu Kindern Gottes und damit auch zu Erben an seinem Reich. Wir können uns dieses Geschenkes sicher sein, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, der uns immer wieder dieses Geschenk der Erlösung vor Augen führt und deutlich macht. Die Erkenntnis und die Erlösung in Christus soll uns nun dazu führen, dass wir uns von Gott als sein Werkzeug in dieser Welt gebrauchen lassen. Sind wir bereit dazu? Amen. Lasst uns einfach noch, wem es ein Bedürfnis ist, mit diesem Gott, der uns dieses wunderbare Geschenk gemacht hat, reden. Ich mache einen Abschluss. Zum Segen bitte ich dem, dem es möglich ist, aufzustehen. Der Herr schenke dir die Fülle seines lebendig machenden Geistes, auf dass du durch diesen Geist dein Leben neu gestaltest. Der Herr schenke dir seine Gnade und seine Kraft, auf dass dein Mut wachse und deine Seele nicht verzage. Der Herr schenke dir innere Ruhe und Beständigkeit, auf dass Friede und Freude bei dir einkehre. Der Herr schenke dir offene Augen, auf dass du die Not des Nächsten siehst. Der Herr schenke dir offene Ohren, auf dass du die leisen Klagen der Verzweifelten vernimmst. Der Herr schenke dir offene Hände, auf dass du weitergibst, was du empfangen hast. Der Herr schenke dir ein offenes Herz, auf dass du nachempfinden kannst, was andere bewegt. Der Herr schenke dir Zuversicht, Geduld und Ausdauer, auf dass du die dir übertragenen Aufgaben erfüllen kannst. Der Herr schenke dir Vertrauen in seine Allmacht, auf dass dein Glaube wachse und deine Hoffnung stark werde. Der Herr umschließe dich mit dem Mantel seiner Liebe, auf dass du bei ihm und in ihm geborgen bist. Der Herr schenke dir die Fülle seines Segens an jedem deiner Tage und auf allen deinen Wegen. Der Herr schenke dir dereinst die Freude der Auferstehung, auf das du schauen darfst, seine Herrlichkeit. So geht nun hin als die Geliebten und die Gesegneten des Herrn. Amen.